Heute ist Montag, der 16. April. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Zuerst sprechen wir über die Wahl in Ungarn. Wie geht's weiter mit Orbán? Wird die autokratische Regierung abgewählt? Ja, und dann müssen wir noch über die gescheiterten Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA reden. Ja, und was Trump jetzt für Optionen bleiben. Zum Schluss, wie immer, die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, in Ungarn geht es heute um alles. Weiter mit Orbán oder gibt es eine Chance in Ungarn auf einen Neuanfang? Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind die Stimmen noch nicht ausgezählt, aber wir schauen uns heute auf jeden Fall die Hintergründe an. Ja, soll der autokratische und EU-feindliche Trump-Freund Viktor Orbán mit seiner Fidesz-Partei weiterregieren oder wird's der neue, der Fidesz-Aussteiger, der konservative Pro-Europäer Peter Magyar? Herr Peter Magyar und Viktor Orbán haben am frühen Morgen auch selbst schon ihre Stimmen abgegeben in Budapest. Und Magyar hat danach vor den Kameras erzählt, dass er optimistisch sei und glaubt, dass es einen Systemwechsel geben würde. Er forderte die WählerInnen auf, sich nicht einschüchtern zu lassen und die Stimme nicht für Wahlgeschenke oder Bestechungsgelder zu verkaufen. Ja, auch Viktor Orbán, der zeigte sich ganz optimistisch, denn er hat die letzten 16 Jahre einfach durchregiert, wurde nie in seiner Macht abgelöst, aber die Umfragen, die sehen jetzt gar nicht so gut für ihn aus. 10 Prozentpunkte liegt er hinter Peter Magyar. Er sagt, Zitat, ich werde gewinnen, ich liebe es zu gewinnen. Ja, Orbán hat Ungarn zu einer illiberalen Demokratie umgebaut, kann man sagen, also zu einem Land, das auf nationale Werte statt liberale Prinzipien beruht, also einer Autokratie. Er meint, Ungarn hätte nun die Wahl, entweder das Land entscheide sich, seine Unabhängigkeit zu verlieren, oder es wähle den anderen Weg. Der andere Weg ist der Weg der Freiheit, meint er, eine Welt, in der wir als stolze Nation da stehen, stark, erfolgreich, frei, Freiheit für Ungarn, Frieden für Ungarn. Ja, und auf der anderen Seite, da steht Peter Magyar mit seiner Partei Tisza, die gilt als christlich-konservativ, aber eben als pro-europäisch. Und das ist hier der große Unterschied. Magyar, der ist nicht wirklich ein Anti-Orbán, kann man sagen. Seine Ex-Frau, die war Justizministerin unter Orbán und er selbst war auch lange Teil des Systems. Vor 2 Jahren ist er dann aber öffentlich aus der Partei ausgetreten. Ja, und das Interessante an diesem Wahlkampf ist, dass von Orbán ja eigentlich alles dominiert ist, auch die Medien. Und da hat Magyar natürlich sehr wenig Sendezeit. Wahlkampf macht er vor allem auf dem Land, also dort, wo traditionell Fidesz gewählt wird, und auf Social Media. Er wurde vor allem bekannt wegen einem Video aus einem Krankenhaus im Sommer 2024. Da hat er nämlich gesagt, der erste Raum ist der Warteraum, hier ist es 32 Grad heiß, hier sind die Mütter, die gerade entbunden haben mit ihren Babys. Es gibt keine Seife, keine Handtücher, kein Toilettenpapier, nichts. Ja, und weiter hat er dann noch gesagt, es gäbe auch keine Halterung für das Toilettenpapier. Also wenn man dann von zu Hause sein Toilettenpapier mitbringen würde, dann muss man es auf dem Schoß festhalten. Damit will er zeigen, dass das Gesundheitssystem und auch der Bildungsbereich im Land gar nicht so gut dasteht und er es verbessern will. Und zwar mit dem Geld, das gerade eingefroren ist durch die EU für Ungarn. Die Rede ist von 20 Milliarden Euro. Und außerdem will er Korruption bekämpfen und die Rechtsstaatlichkeit im Land wiederherstellen. Dass viele Menschen auf einen Wahlsieg hoffen, war am Freitag in Budapest auch wirklich zu sehen, denn da waren unfassbar viele Menschen auf dem großen Heldenplatz. Da gab es ein großes Konzert mit rund 50 Bands und Künstlern. Und es gab viele regierungskritische Songs. Die Tagesschau hatte Lukas, einen Studenten aus Budapest, interviewt, der lange in Österreich gelebt hat und gesagt hat, Zitat, mir ist es sehr wichtig, diese bürgerliche Bewegung in Ungarn zu unterstützen. Das war hier schon immer ein Problem, dass die Zivilgesellschaft nicht stark genug war und deswegen einer der Gründe, warum Orbán so lange an der Macht bleiben konnte. Nun hofft Lukas zum Beispiel auch auf einen Wechsel und auch die Veranstalter des Konzerts. Sollte Tisza, also die Partei von Magyar, die Wahl gewinnen, ist die Frage, wie hoch sein Wahlsieg ausfallen dürfte. Eine Partei, die 2 Drittel der Sitze im Parlament holt, hat die absolute Gestaltungsmacht, kann Institutionen besetzen und die Verfassung ändern. 2010 hat Viktor Orbán seinen ersten Sieg errungen und dann den Staat einfach nach seinen Vorstellungen, wie er so lustig war, umgebaut. Ja, und wenn jetzt die Partei von Magyar die Mehrheit verfehlt, dann könnte die Regierung in den nächsten 4 Jahren ganz schön schwach sein. Womöglich nur wenige Vorhaben realisieren und immer wieder gegen den Widerstand der Fidesz arbeiten müssen. Ähnlich wie in Polen. Ja, aber die Menschen auf dem Konzert, die sagen, das wird nicht passieren. Tisza wird es gelingen, eine 2-Drittel-Mehrheit zu erreichen. Wir werden es auf jeden Fall heute noch erfahren. Ja, und auch der Ministerpräsident, der hat seinen Wahlkampfabschluss am Samstagabend vor so rund 5000 Menschen in Budapest gehalten, also viel weniger als auf dem großen Konzert. Er hat ganz schön viel geredet. Er hat die EU angegriffen, er gab sich als USA treu und hat auch die Trump-Administration gelobt, die ihn natürlich auch im Wahlkampf unterstützt haben. Sein Lieblingsthema ist wie immer der Ukraine-Krieg, denn er möchte Ungarn vor dem Krieg beschützen und meint, wenn er an der Regierung bleibt, dann wird es keinen Krieg in Ungarn geben. Orbán hat einen Vorwurf auch gegen den ukrainischen Präsident Selenskyj gestellt, denn da meint er, würde die Ukraine Ungarn Öl vorenthalten. Zitat, bei dieser Wahl steht auch auf dem Spiel, ob wir eine nationale Regierung bekommen oder eine ukrainefreundliche Regierung. Er hat auch angekündigt, alle Entscheidungen zu blockieren, die der Ukraine helfen, solange die Druzhba-Pipeline nicht geöffnet sei, also die, mit der russisches Öl eigentlich nach Ungarn fließt. Wir werden unsere Kinder nicht in der Ukraine ausliefern, werden unser Geld nicht abgeben, wir werden unsere Waffen nicht abgeben. Ja, man kann vor der Wahl auf jeden Fall schon sagen, dass es eine ziemlich hohe Wahlbeteiligung geben soll. 5 Stunden nach der Öffnung der Wahllokale, da lag die Wahlbeteiligung schon bei 37,98%. Das ist ganz schön viel mehr als beim letzten Mal, denn da lag sie zu diesem Zeitpunkt nur bei 25,8%. Ja, Maga sagt, die Parlamentswahl ist eine historische Richtungsentscheidung für das Land. Es sei eine Wahl zwischen Ost und West. Ja, die einzige Frage, die jetzt bleibt, ist, ob er eine Zweidrittelmehrheit bekommt. Und auch hier in Deutschland schauen wir alle ganz genau hin, was dort passiert. Britta Hasselmann, grüne Fraktionschefin, die sagt, Zitat, die anstehende Wahl bietet die reale Chance auf einen demokratischen Neuanfang. Die Ungarinnen und Ungarn entscheiden darüber, ob ihr Land den Weg zurück zur Rechtsstaatlichkeit und europäischer Zusammenarbeit einschlagen. Und das schauen wir uns auf jeden Fall weiter an.
Werbung.
Wenn ihr mal kurz in euch geht und darüber nachdenkt, wie eure Reiniger zu Hause riechen, dann habt ihr vielleicht auch genau diese Erinnerung, die ich ganz oft habe, dass die sehr stark riechen, einen unangenehmen Duft haben, Haut reizen können und auch Atemwege und ja auch Rückstände hinterlassen, die man eigentlich ungern zu Hause hat. Und was wäre, wenn ich euch jetzt erzähle, dass das alles gar nicht sein muss? Denn ich bin ja ganz, ganz großer Fan von allen Produkten von HK. Und die haben nicht nur unbedenkliche Inhaltsstoffe und auch unbedenkliche Parfümöle, die nicht reizen. Sie haben Sauberkeit, die sich damit einfach wirklich gut anfühlt. HK stellt diese Gewohnheit, die wir in diesen Geruchssituationen haben, damit also bewusst in Frage. Echte Sauberkeit braucht nämlich eigentlich gar keine hochdosierten Duftstoffe. Und jetzt zum Frühjahrsputz, der ja theoretisch bei uns allen gerade vor der Tür steht, ist das doch ein wichtiges Thema, mit dem wir uns befassen können. Hautverträgliche, unbedenkliche Reinigung, die sich gut anfühlt, statt extrem zu riechen. Und ich habe 2 wirkliche Lieblingsprodukte von HK, die ich euch heute vorstellen möchte. Das ist einmal die neue Neutralseife als Spray, die steht sinnbildlich für diesen modern bewussten Umgang mit Sauberkeit. Das ist ein Produkt für alles, das den Alltag leichter macht. Dabei gibt es milde und unbedenkliche Inhaltsstoffe und Parfümöle, ohne Reizungen, ohne Kompromisse bei der Wirksamkeit. Es ist also ein wirklich gutes Gefühl für uns, für unsere Haut und für unser Zuhause. Und dann gibt es noch die Neutralseife als Original. Die ist stark und sanft zugleich. Sie hat eine natürliche pH-neutrale Formel und entfernt Schmutz gründlich, ganz ohne aggressive Chemie, Duftüberladung oder Mikroplastik. Dermatologisch mit sehr gut bewertet und zu 100% biologisch abbaubar, damit wir wirklich mit gutem Gefühl putzen können. Es ist also Zeit, dass wir mit ein paar Mythen aufräumen. Viel Duft bedeutet, dass es besser reinigt, stimmt nicht. Duft hat nämlich keinen Einfluss auf die Reinigungsleistung oder mehr Duftstoffe machen das Produkt hochwertiger. Auch das stimmt nicht, denn ein hoher Duftstoffanteil sagt nichts über die Qualität, Reinigungsleistung oder Hochwertigkeit des Produktes aus. Die HK-Neutralseife ist wirklich die Mutter aller HK-Produkte und ich kann sie euch nur sehr ans Herz legen. Wenn ihr sie jetzt auch mal ausprobieren wollt oder alle anderen Produkte von HK, dann bekommt ihr mit meinem Code 15% auf das gesamte Sortiment mit Duft 15. Ihr findet wie immer alle Informationen und den Rabattcode auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Es geht in die USA und zwar zu den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Die sind nämlich am Wochenende gescheitert. Die direkten Verhandlungen zwischen diesen beiden Staaten, die haben am Sonntagmorgen in Pakistan geendet und zwar ohne Einigung. Der Verhandlungsleiter der iranischen Delegation gibt den USA die Schuld und sagt, es gab keine Einigung wegen der Delegation der USA. Zitat, meine Kollegen in der iranischen Delegation brachten zukunftsorientierte Initiativen vor, doch letztlich gelang es der Gegenseite nicht, in dieser Verhandlungsrunde das Vertrauen der iranischen Delegation zu gewinnen. Die USA hätten versucht, ihre Bedingungen für ein Abkommen zu diktieren, meinen sie. Washington müsse jetzt lernen, dass sich Teheran keinen Bedingungen stellen lasse. Ja, und auch der Verhandlungsleiter hätte schon vor den Gesprächen betont, dass Iran über den nötigen guten Willen und Entschlossenheit verfüge, aber aufgrund der Erfahrungen aus vorangegangenen Kriegen kein Vertrauen in die Gegenseite habe. Der Verhandlungsführer Ghalibaf, so heißt er, dankte Pakistan zudem für die Vermittlungsbemühungen. Und der Sprecher vom iranischen Außenministerium, der sagte dem Staatssender IREP am Sonntag, man sei sich in einer Reihe von Fragen einig gewesen. Bei zwei zentralen Themen hätten die Positionen doch zu weit auseinandergelegen. Und was es da genau ging, das hat er nicht verraten. Weitere Verhandlungen wurden von Seiten des Irans aber nicht ausgeschlossen. Auf eine Frage der Reporterin, ob die Diplomatie beendet oder noch im Gange sei, da hat er gesagt, es hört nie auf. Diplomatie ist stets ein Instrument zur Sicherung und Wahrung nationaler Interessen und Diplomaten müssen ihre Pflichten unter allen Umständen erfüllen, sei es in Kriegs- oder in Friedenszeiten. Und auch Vizepräsident J.D. Vance trat vor die Kameras und der hat gesagt, die USA hätten klar gemacht, wo die roten Linien liegen und wo man bereit sei, Iran entgegenzukommen. Ja, und auch Vance sagte nicht so genau im Detail, um was es denn eigentlich ging und wo die Schwierigkeiten lagen. Aber er hat erklärt, man habe bislang nicht gesehen, dass sich Iran grundlegend dazu verpflichte, langfristig keine Atomwaffen zu entwickeln. Zitat, wir hoffen, dass wir es noch sehen werden. Man verlasse den Ort der Verhandlung und lasse einen Vorschlag zurück, der ein endgültiges Angebot darstelle. Ja, während der Verhandlung sei er in ständigem Kontakt mit Trump gewesen. Das Scheitern ist auch keine Überraschung, doch es verschärft das zentrale Problem. Nach Krieg und brüchiger Waffenruhe sieht sich keine Seite zum Einlenken gezwungen. Ja, und für Trump ist die Lage damit politisch und strategisch zunehmend heikel. Denn die Positionen, die liegen weiterhin weit auseinander. Auf der einen Seite sagt Washington, es braucht einen Ausstieg aus dem Atomprogramm für Iran und die Öffnung der Straße von Hormuz. Und Teheran spricht von überzogenen Forderungen und pocht auf die Urananreicherung. Ja, und nutzt die Kontrolle über die Straße von Hormuz als Druckmittel. Das Problem, beide sehen sich in diesem Krieg irgendwie als Sieger. Die USA verweisen auf ihre militärische Überlegenheit, der Iran darauf, dem Druck standgehalten zu haben. Ja, nach dem Ende der Gespräche sagte Trump dann, ob wir einen Deal machen oder nicht, macht für mich keinen Unterschied. Der Grund ist, dass wir gewonnen haben. Ja, und wer sich so als Sieger sieht, der ist wahrscheinlich auch nicht zu Zugeständnissen bereit. Aber es braucht Optionen, denn irgendwie muss es weitergehen und man könnte sagen, es gibt drei Optionen, auf jeden Fall nach einem Bericht von T-Online. Die erste ist, die Verhandlungen werden wieder aufgenommen. Das ist die naheliegendste und auch vernünftigste Lösung. Die zweite ist, dass es eine neue militärische Eskalation gibt. Drohungen sind ja Trumps wichtigstes Druckmittel. So hat er zum Beispiel auch schon angekündigt, die Straße von Hormuz wieder zu blockieren. Der dritte Weg wäre ein Mittelweg. Also etwas zwischen Verhandlungen und Krieg, etwas zwischen Diplomatie und maximalen Druck. Und das könnte wahrscheinlich das Mittel der Wahl sein, der wahrscheinlichste Weg. Der erlaubt nämlich Trump, Härte zu zeigen, ohne sofort den vollen Preis einer weiteren harten militärischen Eskalation zu zahlen. Doch gerade auch diese Strategie ist instabil. Und man könnte sagen, wir haben eine Pattsituation und wir werden wieder darüber reden, was dort weiter passiert. Wir brauchen sie, die Good News. Menschen ohne Krankenversicherung sollen in Sachsen-Anhalt künftig leichter Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten. Eine neue landesweite Beratungsstelle unterstützt Betroffene dabei, zurück ins Gesundheitssystem zu finden. Das Angebot richtet sich etwa an Personen ohne Papiere und ohne festen Wohnsitz und auch an Menschen, die aus finanziellen oder persönlichen Gründen aus der Krankenversicherung gefallen sind. Wir dürfen diejenigen, die durch das Netz fallen, nicht im Stich lassen. Sie haben ein Recht auf gesundheitliche Versorgung, das sagt Petra Grimme-Benne von der SPD, die Gesundheitsministerin von Sachsen-Anhalt. Ja, die Mitarbeitenden helfen bei Sozialleistungsanträgen und begleiten Betroffene bei Bedarf zu Behörden oder auch zu Krankenkassen. Und es können auch Behandlungsscheine ausgestellt werden. Das Ganze ist unterfüttert mit fast 300.000 Euro. Und das sind mal wirkliche Good News. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann hier am Mittwoch wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.